kommen jetzt zur Predigt und wir haben ja von Dieter schon gehört, aus der Lesung, das Gleichnis von den 10 Jungfrauen. Es gibt eine Deutung darüber, die wollte ich mit euch durchgehen. Also erstens ist dieses Gleichnis von den 10 Jungfrauen ein Sondergut des Matthäus-Evangeliums, gibt es also besonders in den anderen Evangelien kommt es nicht vor. Und dabei geht es um 10 Jungfrauen, die zu einer Hochzeit, also zu ihrem Bräutigam, kommen sollen. Im Orient wird ja die Hochzeit immer abends gefeiert aufgrund der Hitze. Wie das jetzt gedeutet werden kann, also 10 Jungfrauen, die Zahl 10 ist eine Zahl der Vollständigkeit. Es gibt ja auch die 10 Gebote. 10 Finger oder 10 Zehen, die wir haben, falls alle da sind, falls ihr nie im Sägewerk gearbeitet habt. Die Jungfrauen sind wohl die Gemeinden, darüber sind sich auch die meisten einig. Das Öl ist der Heilige Geist. Die Hochzeit, beziehungsweise die Mitternacht, das ist nicht das Endgericht, sondern die Vereinigung der Gläubigen mit dem Herrn. Die Klugheit sozusagen, weil es waren ja 10, 5 waren klug und 5 Jungfrauen waren töricht oder dor. Die Klugheit ist also voll des Heiligen Geistes und Torheit ist Geistlosigkeit. Gehe ich das, die Stelle noch einmal durch und lese das noch einmal vor. Gut, kann man sich dann ja nicht mehr erinnern, nach ein paar Minuten, zumindest geht es mir immer so. 10 Brautjungfern gingen mit ihren Lampen hinaus dem Bräutigam entgegen, um ihn zu empfangen. 5 von ihnen handelten klug, die anderen 5 gedankenlos. Die Gedankenlosen nahmen nur ihre gefüllten Lampen mit, während die Klugen auch noch Öl zum Nachfüllen mitnahmen. Weil der Bräutigam sich verspätete, wurden sie alle müde und schliefen ein. Mitten in der Nacht ertönte der Ruf, der Bräutigam kommt, geht ihm entgegen. Die 10 Brautjungfern standen auf und brachten ihre Lampen in Ordnung. Da baten die Gedankenlosen die anderen, gebt uns von eurem Öl etwas ab, denn unsere Lampen gehen aus. Aber die Klugen sagten, ausgeschlossen, das reicht dann weder für uns noch für euch. Geht doch zum Kaufmann und holt euch welches. So machten sich die 5 auf den Weg, um Öl zu kaufen. Inzwischen kam der Bräutigam, die 5 Klugen, die darauf vorbereitet waren, gingen mit ihm hinein zum Hochzeitsfest und die Türen wurden geschlossen. Schließlich kamen die anderen nach und riefen, Herr, Herr, mach uns auf. Aber der Bräutigam wies sie ab und sagte, ich versichere euch, ich kenne euch nicht. Darum seid wachsam, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde im Voraus. Also wenn man das liest, ist sehr herausfordernd, wenn man sich tiefer damit beschäftigt, mit diesem Abschnitt. Denn wenn das wirklich so ist, und er teilt ja die 10 Jungfrauen in 5 kluge und 5 törichte. Wenn er wenigstens sagen würde, 8 und 9 waren klug und eine war töricht, könnte man das noch verstehen. Zum Endgericht kommen die Gemeinden hin, aber da wird noch einmal Hälfte, Hälfte aufgeteilt. Die anderen 5, die törichten Jungfrauen, waren bestimmt auch Christen, die aber im Lauf des Lebens wahrscheinlich nicht darauf geachtet haben, genug Öl in ihrem Leben aufzubauen. Wenn das Öl das Zeichen für den Heiligen Geist ist, dann müssen wir uns darin bemühen, vom Heiligen Geist erfüllt zu werden. Wahrscheinlich ist es so, dass die Törichten ein Erlebnis oder vielleicht auch mehrere Erlebnisse in ihrem Leben als Christ hatten mit Gott und glaubten, das reicht aus, um in Ewigkeit bei Jesus zu sein. Es gibt eine Parallelstelle, die jetzt zwar mit der nichts zu tun hat, aber eine ähnliche Aussage macht. Matthäus 7, 21 bis 23. Nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, werden in Gottes neue Welt kommen, sondern nur die, die auch tun, was mein Vater im Himmel will. Am Tag des Gerichts werden viele zu mir sagen, Herr, Herr, in deinem Namen haben wir prophetische Weisungen verkündigt, in deinem Namen haben wir böse Geister ausgetrieben und viele Wunder getan. Und trotzdem werde ich das Urteil sprechen, ich habe euch nie gekannt, ihr habt versäumt, nach Gottes Willen zu leben. Geht mir aus den Augen. Also es sind Menschen, die vor Jesus erscheinen und nicht lügen, sondern die sagen ja tatsächlich hier, wir haben Dinge getan in unserem Leben als Christ, wir haben ja Dinge umgesetzt, wir haben keine Angst gehabt vor Dämonen, wir haben die ausgetrieben, wir haben Wunder getan, Kranke wurden geheilt durch uns und Jesus sagt zu ihnen, geht mir aus dem Weg. Es ist unglaublich, welchen Anspruch Jesus stellt, und zwar den Anspruch, Gott gehorsam zu sein und ein Leben zu führen, das ihm gefällt. Bei dem Beispiel noch einmal bei den Jungfrauen, alle 10 Jungfrauen schliefen ein, weil sich das Kommen des Bräutigams verzögerte. Jesus macht hier keinen Vorwurf, dass die eingeschlafen sind. Jesus macht keinen Vorwurf, dass sie müde geworden sind, wie die Jünger damals, kurz bevor Jesus gekreuzigt wurde, waren die Jünger ja auch mit ihm und sind eingeschlafen. Er macht ihnen keinen Vorwurf. Vorwurf macht er nur deswegen, weil die nicht bereit waren, die anderen. Und er lobt die anderen 5 Jungfrauen, die bereit waren und genug Öl mit dabei hatten. Ich lese jetzt einige Bibelstellen vor. Johannes 16, 13. Aber wenn der Helfer kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch anleiten, in der vollen Wahrheit zu leben. Erster Thessalonicher 4, 3 bis 5. Gott will, dass ihr heilig seid, dass ihm euer ganzes Leben gehört. Das bedeutet, dass ihr euch von Unzucht fernhalten sollt. Jeder von euch Männern soll lernen, mit seiner Frau so zusammenzuleben, wie es Gott und dem Menschen gefällt. Ihr sollt nicht blind eurer Leidenschaft folgen, wie die Menschen, die Gott nicht kennen. Daran erkennt man, was möchte Gott? Er möchte unsere Heiligung. Er möchte, dass wir werden wie er. Beim Zusammenstellen der Predigt ist mir eingefallen, in meiner Kindheit oft, dass ich versucht habe, meine Mutter und meine Großväter zu beeindrucken durch irgendwelche Leistungen. Manches Mal, ab und zu ist mir das in der Schule gelungen oder vielleicht durch andere Leistungen, Pokal zu gewinnen oder durch Arbeit zu Hause. Und dann kam die Anerkennung, so ganz ordentlich, aber vielleicht auch damals ein bisschen mit Begeisterung, aber so richtig war das nichts. War es allerdings so, dass ich oder meine Schwestern, also von uns Kindern, jemand durch Handeln gezeigt hat, dass wir die Kinder unserer Eltern, unserer Mutter eben ganz besonders, die hat halt immer ganz besonders darauf geachtet, dass sie gezeigt hat, meine Güte, ja, das sind meine Kinder. Daran sieht man es in ihrem Verhalten, wie sie sind, weil bei mir ist das auch so, so bin ich. Das hat Begeisterungsstürme ausgelöst. Und ich denke, dass es bei Gott genauso ist, wenn es sein Abdruck an den Menschen sichtbar wird. Wenn man erkennt, der wird wie, der nimmt göttliche Züge an, der distanziert sich von der Welt, der distanziert sich von seiner selbstsüchtigen Natur, mit der er zu kämpfen hat und nimmt das an, was von Gott ist. Das gefällt ihm. Natürlich ein Handeln, Dämonen auszutreiben und Kranke zu heilen, das sind Taten, die Christen durchaus vollbringen können und das auch gut ist, aber gerettet wird ein Mensch, wenn er Jesus gehorsam ist und von Gott sich verändern lässt. 2. Korinther 7,1. Uns, meine Lieben, gelten diese Zusagen. Wir wollen uns darum von allen reinigen, was Körper und Geist beschmutzt. Wir wollen Gott ernst nehmen und uns bemühen, vollends ganz sein heiliges Volk zu werden. Warum ist der Heilige Geist so wichtig? Wir sind also Gottes Mitarbeiter, ihr aber seid Gottes Ackerland. Das ist die falsche Stelle, Entschuldigung. 2, 9 bis 15. Es heißt ja in den Heiligen Schriften, was kein Auge jemals gesehen und kein Ohr gehört hat, worauf kein Mensch jemals gekommen ist, das hält Gott bereit für die, die ihn lieben. Uns hat Gott dieses Geheimnis enthüllt durch seinen Geist, den er uns gegeben hat. Denn der Geist erforscht alles, auch die geheimsten Absichten Gottes. Wie die Gedanken eines Menschen nur seinem eigenen Geist bekannt sind, so weiß auch nur der Geist Gottes, was in Gott vorgeht. Wir haben aber nicht den Geist dieser Welt erhalten, sondern den Geist, der von Gott kommt. Darum können wir erkennen, was Gott uns geschenkt hat. Davon reden wir nicht in Worten, wie sie menschliche Weisheit lehrt, sondern in Worten, die der Geist Gottes eingibt. Von dem, was Gott uns durch seinen Geist offenbart, reden wir so, wie sein Geist es uns lehrt. Menschen, die sich auf ihre natürlichen Fähigkeiten verlassen, lehnen ab, was der Geist Gottes enthüllt. Es kommt ihnen unsinnig vor. Sie können nichts damit anfangen, weil es nur mit Hilfe des Geistes beurteilt werden kann. Wer dagegen den Geist hat, kann über alles urteilen, aber nicht von jemandem beurteilt werden, der den Geist nicht hat. Seine Stelle in Korinther, die genau zeigt, es ist unmöglich, Gott zu erkennen, Gott zu begreifen, wenn man nicht voll des Heiligen Geistes ist. Das heißt, wir sollten danach trachten, dass Gott mehr Besitz von uns nimmt und dass der Heilige Geist in uns wirkt. Ihr sagt, mir ist es alles erlaubt. Das mag sein, aber nicht alles ist gut für euch. Alles ist mir erlaubt, aber das darf nicht dazu führen, dass meine Freiheit an irgendetwas verliere. Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt? Gott hat euch seinen Geist gegeben und ihr gehört nicht mehr euch selbst. Er hat euch freigekauft und als sein Eigentum erworben. Macht ihm also Ehre an eurem Leib. Das ist der Punkt. Du gehörst nicht mehr dir selbst, sondern du gehörst Gott. Dein Leib, dein Leben gehören Gott. Und das soll ein Opfer sein. Und wenn das geschieht in deinem Leben, dann wirst du zu den fünf Klugen, dann werden wir zu den fünf klugen Jungfrauen gehören. Dann werden wir zu denen gehören, die voll des Heiligen Geistes sind und die genug Öl bei sich haben, mitführen, damit wir dann bei Jesus sind in Ewigkeit. Amen.